Willkommen zu einer neuen Folge von Metal Minds The Pit Unplugged, dem Podcast von Metal.de, in dem wir die Möglichkeit haben, hinter die Kulissen zu schauen, also den Bühnenvorhang ein Stück weit zu lüften. Und mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch durch diesen Pit. Heute geht es um ein Thema, das oft untergeht zwischen Lichtshow, Turbusromantik und Moshpits, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, das nicht nur als Buzzword heute, sondern als echte gelebte Realität im Touralltag. Und dazu habe ich spannende Gäste dabei. Zu Gast sind heute Jojo und Malte von Sperling, eine Band, die mit ihrem Sound zwischen Post-Hardcore und Poesie eine ganz eigene Sprache spricht und die auf ihrer Tour im Herbst 2024 nicht nur Musik gemacht haben, sondern auch eine CO2-Bilanz gezogen haben. Außerdem dabei ihre Tourmanagerin Kim, die uns ganz viele spannende Einblicke in Zahlen und Fakten geben kann. Hallo ihr drei, schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke, dass ihr da seid.
Bevor wir jetzt hier einsteigen, würde ich euch bitten, dass ihr euch mal kurz vorstellt. Wer seid ihr und was macht ihr?
Hi, ich bin Jojo, ich bin Sänger und Bassist in der Band und schreibe die Texte und das ist so hauptsächlich meine Aufgabe.
Ich bin Malte, ich spiele Gitarre und mache so ein bisschen das Songwriting in der Band, das ist alles, was nicht mit Texten zu tun hat. Kim, was machst du denn?
Ja, meine Aufgabe, ich mache das Management und das Tourmanagement für Sperling und bin für die ganzen organisatorischen und Business-Aufgaben zuständig.
Spannend, da haben wir heute eine Mischung, die uns viele Einblicke geben kann. Erstmal zu euch, Jojo und Malte. In meinem Kopf label ich euch immer noch als junge Band, also in Bezug auf euer Bandalter. Aber so ganz so jung seid ihr nicht mehr. Seit wann macht ihr Musik?
Ja, das stimmt. So jung sind wir tatsächlich gar nicht mehr. Also ich würde sagen, dass wir in der Konstellation, in der wir jetzt sind oder mit der Musik, die wir jetzt unterwegs sind, sind wir seit 2014 so besetzt und wissen aber, glaube ich, seit 2019, 2020, mit unserem ersten Album hat es so erstmal, es ist in eine klare Richtung gegangen und da war zum ersten Mal eine richtige Vision da, was wir eigentlich wollen und wohin wir damit wollen. Vorher war halt lange noch unklar irgendwie, was für eine Art von Musik wir eigentlich machen wollen, ja.
Na, wahrscheinlich auch einen Push gegeben, was Konzerte spielen angeht, oder?
Ja, total, klar. Also generell, was so, was Konzerte angeht, aber auch konnten wir wie jetzt heute im Podcast dabei sein und in Interviews dabei sein und so. Und das war irgendwie hat nochmal eine kleine Welle gemacht. Das war sehr cool und auch für uns spannend und neu und hat uns auf jeden Fall einen Schritt weitergebracht, ja.
Genau, und wir wollen uns ja heute so ein bisschen über das Touren und was Touren für die Nachhaltigkeit bzw. für die Umwelt bedeutet, unterhalten. Wann wart ihr denn das erste Mal auf Tour? Das wisst ihr doch bestimmt noch, oder?
Ja, wir waren 2022 zum allerersten Mal auf Tour und du hast eben ja schon gesagt, du hast gesagt, 2014 gibt es uns in der Besetzung und 2022 die erste Tour. Wir haben echt lange drauf gewartet und waren dann echt happy, dass wir, das war noch nicht mal eine eigene Tour, wir durften als Support von Ding Essen Ocean mitfahren. Und das war unsere erste Tour-Erfahrung, dann noch so eine Saukode. Das war natürlich super. Und seitdem haben wir, glaube ich, haben wir zwei eigene Touren noch gespielt, wo wir selbst Headliner waren und ich glaube noch drei Support-Touren oder sowas. Seitdem sind wir eigentlich jedes Jahr mit ein, zwei Touren unterwegs.
Was heißt das, wenn du so sagst, sind wir mit ein, zwei Touren unterwegs, wenn man so das mal überschlägt, wie viele Tage oder Wochen seid ihr unterwegs im Jahr?
Es ist schwer zu sagen, wenn man die ganzen Festivals und Einzelshows mal so rausnimmt, dann sind das im Jahr bestimmt so, also so 4-5 Wochen Tour so in Summe. Also meistens sind die ja im Frühling und im Herbst dann nochmal 2 Wochen.
Was bedeutet das denn für euch, live zu spielen oder besser gesagt auch auf Tour zu sein?
Ich glaube, das finden wir alle großartig. Ich glaube, die erste eigene Tour war auch für uns alle nochmal ein kleiner Augenöffner, weil es da zum ersten Mal so war, okay, wir gehen in Städte, in denen wir noch nie oder selten waren und es kommen trotzdem Leute dahin. Man kriegt trotzdem irgendwie Räume voll, das war total cool. Und woran ich mich erinnern kann, war während der Corona-Zeit eben, dass wir Musik released haben oder auch so ein paar Online-Aktionen gemacht haben, aber es natürlich alles nur irgendwie online stattgefunden hat und man eben nur Kommentare und Namen irgendwie gesehen hat. Und daran weiß ich, dass die ersten Male Live-Spielen nach dieser ganzen Zeit nochmal richtig, richtig geil waren, weil man einfach Leute gesehen hat und in Gesichter geguckt hat, die diese Musik hören, was vorher irgendwie Zahlen waren und sich mit den Leuten zu unterhalten, für die man das macht und die zu einer Show kommen und das besuchen kommen, das ist irgendwie großartig und bedeutet wahnsinnig viel. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, dafür ist Live-Spielen schon unersetzbar irgendwie.
In euren Songs schwingt oft das Thema Verantwortung mit, also auch im Sinne, also nicht nur Verantwortung für sich selbst übernehmen, sondern auch in so einem gewissen Grad Verantwortung für die Welt, in der man lebt, übernehmen. Und wann habt ihr euch denn als Band das erste Mal bewusst mit dem Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen auseinandergesetzt?
Ich glaube, so der Gedanke, dass das, was wir machen, also dass das Ganze durch die Gegend fahren und Benzin verbrauchen und so viel CO2 ausstoßen und was da alles mit dazugehört, noch, dass ich gerade der Gedanke davon, der schwingt schon ewig lang mit. Wir waren nur immer so ein bisschen so, ja, okay, was können wir machen? Es gibt kein richtiges System dahinter, wie man irgendwie Dinge messbar machen kann und wie man seinen eigenen Abdruck irgendwie minimieren kann oder irgendwie auch ausgleichen kann. Es gibt halt keine wirklichen Zahlen, keine wirklichen Richtwerte dafür. Und deswegen war es uns immer bewusst, dass das, was wir tun, bestimmt jetzt nicht den positivsten Einfluss auf die Umwelt hat. Aber wir waren immer so ein bisschen ohnmächtig mit dem Gedanken und wussten auch gar nicht, wie groß ist denn der Impact, den wir da überhaupt haben. Und dann waren wir halt super dankbar, als Kim irgendwann mit der Idee auf uns zukam, das Ganze mal einfach zu erfassen und so einen Status Quo zu erstellen erstmal, mit dem man dann irgendwie ansetzen kann und gucken kann, von wo oder wie es halt ab hier weitergehen kann, was für Maßnahmen man ergreifen kann. Und ob man überhaupt Maßnahmen ergreifen kann, das war irgendwie dann das erste Mal halt wirklich mit der letzten, mit der vorletzten Tour dann wirklich der Fall, wo wir dann Daten erfasst haben beim Publikum, mal geguckt haben, welchen Impact haben die Veranstalter, die ganze Vorbereitung.
Du hast jetzt schon so ein paar Wörter getroppt. Ich glaube, lass uns erstmal versuchen, ein paar Begriffe zu klären. Also erstmal, was ist ein ökologischer Fußabdruck? Vielleicht, Kim, kannst bestimmt du uns gut erklären, oder?
Genau, ein ökologischer Fußabdruck umfasst quasi alle Daten, die man umfasst quasi alle Daten und deren Einfluss auf die Umwelt, die im Verhältnis zu einem Projekt stehen. Also man muss erstmal gucken, okay, was ist dieses Projekt überhaupt? Was fallen da für Daten an? Und dann gibt es verschiedene Emissionswerte, die man nutzt, um eben da messbare Zahlen draus zu machen. Genau, bezogen auf eine Tournee sind das jetzt zum Beispiel, also ein ökologischer Fußabdruck von einer Tournee umfasst zum Beispiel Daten der Fernmobilität, der eigenen Mobilität, Daten der Venues, wie zum Beispiel Strom, Wärme, Wasser, Druckdaten, IT, Merchandise, also alles, was direkt einen direkten Einfluss auf dieses Projekt hat.
Und dann wurde jetzt auch schon über eine CO2-Bilanzierung gesprochen. Was ist denn das?
Ja, CO2-Bilanzierung ist einfach die Berechnung des CO2s oder der Treibhausgase, die bei einem solchen Projekt anfallen. Also wie gesagt, man guckt dann eben, was sind relevante Daten und die kann man nach einem, da gibt es das Greenhouse-Gas-Protokoll, das ist ein international anerkannter Standard, der vorgibt, welche Daten man erheben und berechnen muss, damit man eine CO2-Bilanz berechnen kann, dass man eben sagen kann, okay, so viel wert ist unser Einfluss auf die Umwelt.
Und ich habe dann gelesen, dass ihr habt es auch gesagt, ihr seid so an diesen Punkt gekommen, wo ihr festgestellt habt, wir müssen jetzt ja auch was tun. Es war aber ja unklar so richtig, was eigentlich zu tun ist. Was waren dann, als ihr gesagt habt, okay, wir machen das, was waren eure ersten Schritte? Was habt ihr gemacht, um diese Studie ganz konkret aufzusetzen?
Da muss ich es ein bisschen ausholen, weil bevor ich als Managerin bei Sperling angefangen habe, habe ich in der Messewirtschaft gearbeitet. Und meine Aufgabe war es, Nachhaltigkeitsmanagement für die Messe zu machen. Und da hatte ich eben das Projekt, wie schaffen wir es, so unseren Standort klimaneutral zu stellen. Das heißt, ich war damit beauftragt zu gucken, welche Emissionen fallen bei uns im Haus an. Und dann bin ich eben gewechselt in die Musikbranche und genau dieselbe Frage habe ich mir dann auch gestellt, haben mir überlegt, hey, wie sieht's denn eigentlich in der Musikbranche aus? Weil es im Endeffekt funktioniert das ja ähnlich wie in der Messewirtschaft. Man hat eine Venue, da hat man Strom, es kommen Leute zu Besuch, man hat Aussteller. Und in der Musikbranche ist das ja eigentlich genauso. Und mir ist damals schon in der Messewirtschaft aufgefallen, dass es da sehr wenige Standards oder Vorgaben gab. Also zum Beispiel Fluggesellschaften oder Flughäfen, die wissen ganz genau, bis wohin muss ich welche Daten erfassen. Da gibt es wie so ein Buch, da schreibt man nach und weiß genau, die und die Daten muss man erheben. Und dann habe ich mich gefragt, ob es sowas denn in der Musikwirtschaft gibt. Und habe geguckt, ob es da schon verschiedene Studien gibt oder verschiedene Bands, die sowas machen. Und da ist mir eben aufgefallen, da gibt es ja noch gar nicht so viel. Also ich habe eben von ein paar Bands gehört, die da auch schon so ein bisschen aktiv sind, wie zum Beispiel Annemai Kantereit oder Coldplay oder Deichkind. Und dann hatte ich mir überlegt, was muss denn eine Band überhaupt machen, die auf Tour geht? Wie erfasst man die Daten überhaupt? Welche Daten muss man überhaupt erfassen? Also sind nur meine Daten relevant? Oder sind auch die Daten der Venues relevant? Sind die Daten des Supports relevant? So was fließt in die Systemgrenzen rein, die relevant sind? Und genau mit der Idee bin ich dann eben auf Sperling zugegangen und ich wusste, dass die Jungs schon sehr aktiv sind und sich da auch Gedanken machen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was ist jetzt so der erste Schritt? Und der erste Schritt war, im Rahmen meiner Masterarbeit erstmal mit Leuten zu reden, die sich damit auskennen, die wissen, wie man eine CO2-Bilanz berechnet, die wissen, welche Daten einfließen. Und da habe ich mich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten unterhalten und habe dann wie so einen Erfassungsbogen gemacht, wo dann eben stand, die und die Daten müssen wir erheben. Und dann war klar, die Daten brauchen wir. Und dann hatten wir uns überlegt, okay, wie schaffen wir es, diese Daten zu erfassen? Und dafür haben wir dann erstmal zwei Fragebögen erstellt. Einmal einen Datenerfassungsbogen für die Fans und einmal einen Datenerfassungsbogen für die Venues, an drei Datenerfassungsbögen und einen für uns und die Supports. Und genau, der nächste Schritt war dann, wir haben alle Venues kontaktiert, alle Veranstalter und Veranstalterinnen, bei denen wir waren, und haben denen diesen Datenerfassungsbogen geschickt. Wir haben den dann ausgefüllt nach der Show. Und die Fans, die haben ihre Datenerfassungsbögen während der Show ausgefüllt. Also wir hatten am Merchstand verschiedene Fragebögen ausgelegt und so konnten wir dann auch alle Daten erfassen. Und die Rücklaufquote war extrem hoch. Das hat uns dann auch sehr gefreut, dass die Fans auch wirklich so motiviert waren, uns dabei zu unterstützen. Genau, das war der nächste Schritt. Und der dritte Schritt war dann, das alles auszuwerten und alles zu sammeln. Das heißt, alle Daten flossen dann in einen einzigen Erfassungsbogen und der ging dann an zwei verschiedene Klimaschutzagenturen, einmal an Klimaaktiv und einmal an MyClimate. Und die haben daraus dann eine CO2-Bilanz berechnet.
Okay, spannend.
Das war quasi die Arbeit.
Und du hast gerade gesagt, die Rücklaufquote war sehr hoch, also die Beteiligung war da sehr, sehr gut. Nur von den Fans oder auch von den Venues? Ich könnte mir vorstellen, dass das für die Venues auch eine ziemliche Arbeit war oder eine Herausforderung war, dort dezidiert Zahlen zum Stromverbrauch oder zu anderen Kenngrößen aufzustellen.
Genau, das ist genauso, wie du sagst. Die Rücklaufquote der Fans war extrem hoch. Es waren, glaube ich, 20% aller Fans, die teilgenommen haben bei einer Befragung, was ja nicht selbstverständlich ist bei so einer wissenschaftlichen Studie. Und bei den Venues, muss ich sagen, war die Rücklaufquote sehr gering. Also ich glaube, da haben sich insgesamt 4 von den 9 Venues oder 3 oder 4 von den 9 Venues zurückgemeldet. Und auch der Datenumfang war sehr gering. Also viele Venues hatten zum einen gar nicht das Personal, was eben, weil es waren eben verschiedene Fragen zum Thema Strom, Wärme, auch eigenes Personal, Abfall, Catering. Das heißt, die brauchen da ganz verschiedene Datenquellen und da hatten sie zum einen nicht das Personal dazu oder sie hatten einfach keine Daten vorliegen. Und da war ich ganz froh, dass wir dann die Unterstützung bekommen haben von Klimaaktiv und MyClimate, weil die konnten diese Daten, die wir hatten, nutzen und anhand dieser Daten dann auch hochrechnen auf andere Veranstaltungsorte. Aber ja, wie du sagst, man musste einfach auch viel mit Schätzwerten arbeiten.
Okay, aber du hast ja schon gesagt, ihr habt es dann ausgewertet. Also lasst uns mal auf die Ergebnisse schauen. Was kam dann am Ende dabei raus? Was waren denn so die größten Brocken eurer Tourbilanz?
Die größten Brocken, also insgesamt die Größe der Gesamtbilanz waren eben über 45 Tonnen CO2. Und das ist ungefähr, wenn man sich das vorstellen möchte, der ökologische Fußabdruck von 4,5 deutschen BürgerInnen in einem Jahr. Und der größte Brocken ist wirklich tatsächlich die Fanmobilität. Hier muss ich aber an der Stelle sagen, dass ich sehr positiv überrascht war, weil mir wurde gesagt, dass generell die Fanmobilität bei Events zwischen 60% und 90% ausmacht. Und bei uns waren es unter 50%, also ich glaube 46%. Und da ist uns eben bei der Befragung auch aufgefallen, dass Sperling-Fans extrem nachhaltig anreisen. Also extrem viele Personen nutzen ÖPNV, die bilden Fahrgemeinschaften. Ich glaube, lediglich 5% sind alleine in einem Auto gefahren. Und das war aber schon so das Schlimmste, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
Wobei sozusagen, also ich kenne das auch. Ich habe das auch irgendwo gelesen, dass es die Fanmobilität ungefähr 88% ausmachen. Es gibt aber halt mehrere britische Studien tatsächlich, die von 43% auch sprechen. Also kommt vielleicht auf die Band an, kommt vielleicht auf den Veranstaltungsort an, auf die Erreichbarkeit.
ÖPNV spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Genau. Wie war das für euch, Jojo und Malte, zu sehen, dass sozusagen fast die Hälfte sozusagen dieser Emissionen gar nicht beeinflusst werden können von euch?
Ich finde das generell krass. Also ich finde sowieso krass, wie hoch die Zahlen auch sind. Wie auch Kim gerade gesagt hat, ist man schockiert davon, was denn für Zahlen am Ende rauskommen von einer Tour, 2 Wochen in einem Jahr, von einer Band sozusagen. Und wenn man dann überlegt, wie viele
Bands jedes Jahr auf Tour sind und dann ist das schon krass. Was mich vor allem aber gefreut hat, war die Rezension der Fans, die da Bock hatten mitzumachen, die uns auch wegen diesen Zetteln gefragt hatten und dann mitgemacht haben letztendlich auch, wie viele dann doch zusammengekommen sind. Also, dass auch viele, die vor Ort schon gesagt haben, dass sie mit Fahrgemeinschaften gefahren sind und uns danach auch Nachrichten geschrieben haben, auch manchmal Fotos geschickt haben, wie sie da mit 6 Leuten in der Zugkabine sitzen und so. Das finde ich dann wieder schön, weil es das eben, wenn man das so anstößt und den Leuten sagt, ey, das und das machen wir gerade, dann wird da auch nochmal ein bisschen das Denken angeregt. Und bei der nächsten Veranstaltung denkt man sich dann vielleicht, hey, lass nochmal zu 6 in dem Zug ab zu 11 fahren. Und ich glaube, deswegen ist es ein ganz guter erster Schritt, sich das bewusst zu machen und das auch so zu kommunizieren und sich darüber auszutauschen. Auch wenn es im Endeffekt schon krass ist, dass es so hohe Zahlen sind und man oft auch nicht viel dagegen machen kann. Und also alles sehr beeindruckend im Positiven und auch im Negativen.
Kim hatte das vorhin schon gesagt, dass es ja auch andere Bands gibt, die sich damit schon auseinandersetzen mitunter. Also es ist halt nach wie vor kein neues Thema. Also die Beatsticks zum Beispiel oder auch Coldplay, die haben ja zum Beispiel mit Kombi-Tickets gearbeitet, mit Fahrradparkplätzen direkt und mit Infos zur nachhaltigen Anreise für ihre Konzerte. Was denkt ihr, was ist sozusagen, was muss von der Band mitgedacht werden und was muss vielleicht auch prinzipiell von den Venues, von den Veranstaltungsorten schon mitgedacht werden?
Ja, also es gibt halt so ein paar Sachen, die man machen kann, die wir jetzt auch machen, auch mit, um mit Veranstaltern in Kontakt zu treten, was auch so auf unserem Bandrider steht zum Beispiel. So ein paar Sachen, die man eben noch, auf die man achten kann, wie zum Beispiel, dass es veganes oder vegetarisches Catering gibt und das Essen danach nicht einfach weggeschmissen wird, sondern geguckt wird, dass Reste irgendwie verwertet oder verteilt werden. Und dass man sich in Hotels einbucht, die ein Nachhaltigkeitszertifikat haben und so. Also es gibt schon irgendwie ein paar Sachen, die man machen kann. Es ist ja aber halt manchmal auch, gerade weil es so viel wenig Standard gibt in der Musikbranche zu diesem Thema, was Kim ja eben meinte, ist es auch schwer, da irgendwie an Zahlen ranzukommen und auch Veranstalter zu finden, die Lust haben, da ihre eigenen Sachen auszuwerten. Und weil es eben noch nicht so, gerade in der Musikbranche, noch nicht so ein Thema ist, was angekommen ist, beziehungsweise was man irgendwie im Auge hat, wenn man auf Tour fährt oder Live-Konzerte spielt.
Wir haben jetzt einen Discord-Channel quasi eröffnet, in dem man sich für Fahrgemeinschaften oder in dem man Fahrgemeinschaften bilden kann. Das heißt, dass Personen, die eventuell alleine angereist werden, Personen finden, mit denen sie fahren können. Also das ist so ein bisschen, weil du gerade gefragt hast, welchen Schritt kann man irgendwie als Band selber machen. So, also wir können natürlich die Leute, die zur Show kommen, nachher dazu anhalten, irgendwie zu gucken, dass sie halt mit dem Zug kommen, dass sie mit der Bahn kommen, dass sie sich absprechen und dass halt so wenig Leute wie möglich oder halt sogar mit dem Fahrrad kommen, je nachdem, wie weit die Venue weg ist und wie gut das Wetter ist. Aber dass wir halt gucken, dass wir so ein bisschen den Leuten so ins Gewissen reden, guck mal, setzt euch vielleicht nicht alleine in die Karre, guck mal, was es sonst noch für Optionen gibt. Und klar, das ist jetzt aufs Große und Ganze, dieses alles nur ein Riesentropfen auf einem sehr heißen Stein. Und wir hoffen einfach eigentlich nur, dass wir so ein bisschen damit so eine Kommunikation vielleicht ins Rollen bekommen, so dass der Beitrag hat ziemlich gut funktioniert. Also allein dadurch, dass wir jetzt hier diesen Podcast machen können, dass es Leute darauf aufmerksam geworden sind und es ein bisschen gecheckt haben, gibt uns zumindest ein bisschen das Signal, dass wir damit so ein paar Leute zumindest erreicht haben und vielleicht so irgendwie bei ein paar Leuten die so ein bisschen Sensibilität dafür geschaffen haben, irgendwie sich beim nächsten Mal ein paar Gedanken zu machen, wie man dann zur Show anreist und wie man sich verhält und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Veranstalter.
Absolut, also es ist ganz viel, was wir über Kommunikation da lösen können, ne? Also gar nicht da, um die da zu zwingen, darüber nachzudenken, sondern einfach anzustoßen, sozusagen, hey, guck mal, das wäre auch eine Alternative, das wäre auch eine Möglichkeit, die besteht. Und gerade war ja auch...
Ja, genau, Zahlen untermauern können, ist halt nochmal irgendwie jetzt so ein bisschen cooler, als wenn wir einfach nur unter einem Post geschrieben hätten, ey, guck mal, dass hier nicht alle beim Auto kommt, so, weißt du? Weil jetzt haben wir so, konnten wir diese 45 Tonnen CO2 nennen und konnten so ein bisschen zeigen, guck mal, das wären so und so viele Flüge nach New York und zurück, dass die Leute das halt wirklich so ein bisschen messbar sehen und auch wir das erstmal so messbar sehen, dass wir auch wirklich die Dringlichkeit dahinter sehen, was es für Unterschied machen kann, wenn man halt sich ein bisschen Gedanken drüber macht, wie man halt zur Show kommt.
Was denkt ihr, oder vielleicht ist das eine Frage auch für Kim eher, wie können wir die Mobilität von Fans neu denken, sodass sie sozusagen Teil der Konzertkultur wird, ohne sozusagen das als lästiges Beiwerk so aufzuzwingen?
Das ist eine gute Frage. Also wie du sagst, man muss mit unterschiedlichen Akteuren in Austausch treten und manchmal ist es zum Beispiel, also ich hatte in dieser Arbeit auch so ein bisschen über diese Herausforderungen gesprochen, so gerade für kleinere Bands, wenn man jetzt auf Tour geht. Man hat manchmal gar nicht so diesen diesen Hebel, was zu verändern. Und außerdem ist es auch sehr zeitintensiv, weil man müsste mit jedem Venue in den Austausch gehen und man müsste jedes Venue fragen, hey, wer sind denn eure örtlichen Verkehrsgesellschaften? Man müsste mit denen dann nochmal in den Austausch gehen. Dieses Veranstaltungsticket, was viele anbieten, ist manchmal auch gar nicht möglich, weil da gar nicht diese Kooperation bestehen zwischen Venue und Bahn. Ich glaube, man müsste da auf einer ganz anderen Ebene nochmal ansetzen, also auf einer größeren Ebene, dass man vielleicht irgendwie, meine Idealvorstellung ist, dass man irgendwie sagt, hey, im Deutschland-Ticket ist auch noch ein Veranstaltungsticket mit drin. Also, dass man da eben so viel größer denkt, also sowas wie ein Deutschland-Ticket, aber halt für Events, so, dass da mit drin ist. Weil alles andere ist dann viel zu kleinteilig und du musst dir vorstellen, dass so ein Tourmanagement oder Vorbereitung von Natur extrem zeitintensiv ist. Das heißt, man befasst sich mit ganz, ganz vielen Sachen. Man muss sich überlegen, welches Licht hat man dabei, welche Leute kommen mit auf Tour, mit welchem Auto fahren wir, wo schlafen wir. Das ist ganz, ganz viel, was man überlegen muss. Und solche Add-ons wie zum Beispiel, gibt es Fahrradständer an der Venue oder kommuniziert die Venue über eine nachhaltige Anreise, das sind meistens Fragen, die man sich erst ganz am Ende stellt. Und deswegen finde ich, muss da auf einer übergeordneten Ebene viel passieren. Und was wir jetzt bei Sperling machen, wir haben das in unseren Tourrider mit reingeschrieben. Also wir haben so unsere Anforderungen oder Wünsche, sage ich es jetzt mal, sind jetzt keine Anforderungen, sind einfach nur Wünsche oder diese Anreize, dass man eben die Veranstalter oder Veranstalterin darauf aufmerksam macht, hey, macht ihr doch auch eure Leute darauf aufmerksam, weil viele Leute gucken ja manchmal auch erst, bevor sie auf ein Event gehen, gucken die auf die örtlichen Kanäle oder auf die Social-Media-Kanäle und gucken, wie komme ich da überhaupt hin, dass man da vielleicht irgendwie hinschreibt, hey, wir sind direkt an der U-Bahn-Haltestelle oder hey, wir haben hier überdachte Fahrradstellplätze oder überwachte Fahrradstellplätze. Das ist halt so dieses Micromanagement, was wir machen können, dass wir sagen, das sind unsere Wünsche. Aber so tatsächlich große Veränderungen müssen auf einer ganz anderen Ebene getroffen werden.
Wir haben ausführlich über das Thema Fanmobilität gesprochen. Und ich würde aber gerne noch sozusagen über das zentrale Thema Energie sprechen. Also weil Shows ja auch Strom verbrauchen, die Anreise verbraucht auch Strom, Energie. Und viele Live-Shows sind sehr energieintensiv, also viele Bands sprechen davon, dass die Shows viel immersiver werden müssen, damit einfach mehr Leute auf die Shows kommen. Wie war das bei euch in der kleinen Studie, die ihr gemacht habt? Was waren sozusagen die größten Energiethemen neben der Fanmobilität?
Würde ich einfach sagen, war Strom, also Strom der Venues. Und auch hier mussten wir hauptsächlich mit Schätzwerten arbeiten. Strom, ja, Wärme nicht mal, weil bei Konzerten wird sehr selten geheizt. Also eher das Gegenteil. Veranstaltungsräume werden ja eher runtergekühlt. Aber das Einzige, wo wir wirklich valide Daten bekommen haben, war das Thema Strom. Und ja, da fällt am meisten an für Ton, Licht, auch für die Anreise, wie du gesagt hast, in den ganzen Vorketten.
Wir hatten das bei Coldplay letztes Jahr gesehen. Die waren mit kinetischen Böden unterwegs, sozusagen, die dann ihren eigenen Strom erzeugt haben. Und auch, die hatten Fahrräder dabei, wie beim Fahrradkino. Da musst du halt strampeln, damit der Strom da ist, damit du den Film siehst, beziehungsweise dass eben dann die Musik läuft. Also ich finde das sehr schwer vorstellbar, gerade für kleine und mittlere Bands, sowas umzusetzen. Ich glaube, das ist wirklich ganz weit oben. Aber wie denkt ihr über solche Optionen? Also ist das eine Option oder ist das einfach nur eine ganz verrückte Vision?
Also ich glaube, in der Größe aktuell ist es noch keine Option, weil wir viel kleiner sind als Coldplay. Noch. Ich habe auch gehört, dass allein der Transport von diesem Tanzboden mehr CO2 verursacht hat, als dann wirklich auch Strom damit produziert werden konnte. Wer weiß, was sich da noch tut in der Entwicklung.
Coldplay haben ja auch viel, viel, viel Gegenwind für diese ganzen Aktionen bekommen. Und ich glaube, auf kurz oder lang ist es nicht, sollte es nicht Aufgabe sein, kinetischen Boden mit auf eine Show zu bringen oder irgendwelche Ergometer dahinzustellen, damit die Show funktionieren kann. Ich glaube, dass sowas in Zukunft eher Sache der Veranstaltungshäuser sein sollte. Also, dass man, wenn das halt irgendwie möglich ist, irgendwie die Bewegungsenergie in elektrische Energie umzuwandeln oder sowas. Aber also wie Kim gerade meinte, allein so der logistische Aufwand, kinetischen Boden halt in einem Stadt, an einem Club oder sonst wo zu verlegen, ich glaube, dann fängt man an, irgendwie an den falschen Ecken zu optimieren, glaube ich.
Genau. Also ich sehe das tatsächlich auch so. Ich hatte mich auch letztes Jahr schon mit ein, zwei Bands drüber unterhalten, wie realistisch das ist, dass eine Band ihren Boden mitbringt. Das ist ja eigentlich viel mehr Aufgabe einer Venue, sich darum zu kümmern. Dass eben, weil wenn man jedes Mal den Boden neu einbaut, ich meine, es ist ja so schon unglaublich krass, was alles eingebaut werden muss, wenn ein Konzert stattfindet. Also das ist ja auch, was mit transportiert werden muss. Ne? Ich hatte mir da vorletztes Jahr im Sommer, nachts Richtung München unterwegs oder in den frühen Morgenstunden und mir sind extrem viele Tourbusse entgegengekommen. Und da hatte ich mich das erste Mal so ganz aktiv gefragt, muss das denn eigentlich wirklich sein? Also ne, also wie, was können wir denn eigentlich tun, um das zu verbessern? Jeder Tourbus hatte noch so einen kleinen Anhänger mit dabei. Wir wissen, dass ganz viele Bands im Sprinter unterwegs auch sind, die man so gar nicht als Band dann identifiziert auf der Straße. Was denkt ihr, was sind Möglichkeiten, um die Kosten für diese Anreise oder diese Reise zwischen den Venues, so nenne ich es jetzt immer, zu minimieren, zu optimieren?
Das Routing an sich optimieren. Also dass man, wenn man die Tour anfängt zu planen, schon guckt, dass die Fahrtwege halt zwischen den Shows nicht so groß sind und dass man halt die Shows so legt, dass man halt auf dem Weg von der ersten zur letzten Show quasi schon an allen Shows dazwischen vorbeifährt und nicht irgendwie doppelte Wege hat oder von Norden nach Süden, von Osten nach Westen die ganze Zeit durch die Gegend pendelt. Ich glaube, das ist das größte Improvement, was man da machen kann.
Ja, auch Inlandsflüge vermeiden. Ich habe mal gehört, dass man lokale Backlines mieten kann. Das heißt, die Band mietet ihre Backline nicht an einem Ort und fährt es durch ganz Deutschland oder Europa, sondern mietet sich überall lokale Backlines zu. Da muss ich aber sagen, in der Praxis wäre das extrem aufwendig, weil man müsste, angenommen, man hat jetzt irgendwie 10 Stops, würde bedeuten, man müsste 10 Anbieter raussuchen, man müsste die Logistik mit dem jeweiligen Anbieter klären, man müsste allein der Lichttechniker oder der Tontechniker, der eine Show vorbereitet, der müsste mit 10 unterschiedlichen Menschen sprechen und sich abstimmen und das Material mieten. Das heißt, man hätte am Ende dann auch 10 verschiedene Rechnungen. Das würde natürlich den Transport minimieren und man könnte als Crew in den Multivan fahren, aber der logistische Aufwand dahinter und der zeitliche Aufwand, das würde in gar keinem Verhältnis stehen. Aber das wäre eine Maßnahme, die habe ich jetzt zum Beispiel mal gehört. Dann gibt es natürlich auch Elektrofahrzeuge, aber da sieht es in der Praxis auch sehr schwierig aus, die anzumieten. Und gerade auch, wenn man irgendwie längere Distanzen fährt, muss man natürlich dann auch häufiger stoppen, um das Auto dann auch zu laden. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel noch keine gute Lösung gefunden. Auch das, also was, und das muss ich sagen, die Sperling-Crew an sich, also alle Leute, die mit auf Tour gehen, die sind alle extrem, extrem achtsam und die meisten fahren mit der Bahn, wenn es möglich ist. Also klar, wenn viel Equipment transportiert werden muss, dann wird natürlich aufs Auto zugegriffen. Aber da muss ich sagen, da muss man echt alle loben, sind alle sehr, sehr umweltbewusst auch unterwegs.
Und wenn ihr jetzt eine Vision äußern könntet, wie würden denn für euch sozusagen energieeffiziente Clubshows 2030 aussehen?
Im Idealfall klimaneutral, aber ich glaube, dass wir das erreichen müssen. Also wenn wir wüssten, wie oder wenn wir jetzt schon eine konkrete Vision formulieren könnten, ich glaube, dann könnten wir schon viel konkreter an allem arbeiten, weil so eine richtige Lösung, ich glaube, die gibt es für die Branche einfach noch nicht. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen ratlos mit wie stelle ich es mir vor. Ich weiß, dass ich es gerne halt CO2-neutral hätte, aber wie der Weg dahin ist, das weiß ich nicht.
Dann kann man ja einfach mal so ein
Fahrrad fahren.
Genau, zum Beispiel.
Alle in der großen Fahrradcrew von Show zu Show fahren.
Mit einem Lastenrad.
Aber jetzt muss ich eben kurz schmunzeln, weil als wir über die kinetischen Böden geredet haben, stellt euch mal vor, wir kommen dann in irgendeinen Club in, keine Ahnung, Frankfurt und der örtliche Techniker Dirk verdreht schon die Augen, wenn man eine Gitarrenbox auf die Bühne stellen will.
Und kommt in seinem Boden an, Alter.
Dann noch einen Boden zerlegen.
Die Maßnahmen, die jetzt so gefallen sind, ist ja, dass das alles mit Geld in Verbindung steht. Also sozusagen der ökonomische Aspekt im Verhältnis zu dem ökologischen Aspekt. Ne? Das hatte ich jetzt schon mehrfach gedacht, dass das ja in keinem Verhältnis steht, wenn man sich überall eine Backline anmietet. Das übersteigt wahrscheinlich auch einfach die Kosten. Also gerade als kleine, junge, mittlere Band. Das, was Coldplay da letztes Jahr gemacht haben, ich meine, das ist eine Millionensache. Ne? Also die hatten riesengroße Sponsoren auch mit an Bord. Das ist total utopisch, also dass das für irgendjemand anderen funktioniert. Nachhaltigkeit ist halt nicht nur diese ökologische, sondern auch die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Und daher würde ich gerne mit euch nochmal so einen Schwenk machen zum Thema soziale und ökonomische Aspekte. Also zum Beispiel faire Garden, mentale Gesundheit, soziale Verantwortung. Was bedeutet das für euch sozusagen als Band, diese soziale Nachhaltigkeit?
Gut, was man ja schon mal sagen kann, wir arbeiten ja viel mit NGOs zusammen. Das heißt, mit Viva Con Agua sind wir meistens unterwegs auf den Veranstaltungen oder mit den Sea Punks jetzt für die nächste Tour. Das heißt, wir gucken, dass wir da auch viel mit NGOs zusammenarbeiten und gemeinsam eben für Reichweite sorgen und gemeinsam eine Botschaft kommunizieren. Das würde ich sagen. Ich glaube, über das Thema faire Gagen, ich glaube, den Wunsch haben alle in der Musikbranche.
Ja, ich glaube, das ist dann wieder dieses Thema. Also wir haben ja in Corona, besonders während Corona, gemerkt, dass die Musikindustrie oder die Live-Branche keine wirkliche Lobby hat. Ja, und es gibt halt nicht in dem Sinne eine Interessenvertretung. Es gibt mehrere tolle Vereine, die sich da schon auch für die Interessen in der Musikwirtschaft einsetzen. Aber gerade wenn es um das Thema faire Gagen geht oder auch mentale Gesundheit zum Beispiel, ne? Also es ist ja, was macht das denn mit einem Musiker, wenn der eben, keine Ahnung, 10 Wochen im Jahr nicht da ist oder länger, wenn der jedes Wochenende woanders spielt, ne? Wie geht es ihm damit? Wie geht er mit dem Druck um, eben, dass er gerade so kostendeckend arbeiten kann und das, was er gerne beruflich machen würde, zum Beispiel bloß als Hobby betreibt? Ne?
Ich verstehe komplett, was du sagen willst, aber ich weiß, kann nicht so ganz, wo ich ansetzen soll, weil ich fühle das natürlich alles, was du sagst. Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir generell, wenn Bands in unserem Stadion kleiner, größer, wenn die Gagen halt einfach gerecht werden, wenn Musik halt oder generell Musiker, Musikerin sein halt in Anführungsstrichen Karriereweg wäre, von dem er irgendwie leben kann, von dem er irgendwie stabil eine Miete bezahlen kann, ohne halt irgendwie darauf angewiesen zu sein, wie wir, dass wir nebenher noch 40 Stunden Jobs machen, so. Das wäre natürlich ein Traum. Und das ist, aber stelle ich mir, um ganz ehrlich zu sein, gerade genauso, also in der aktuellen Lage genauso irgendwie utopisch vor, wie halt eine CO2-neutrale Show in den nächsten, weiß nicht, 10 Jahren oder sowas zu spielen, weil halt einfach diese, wie du es gerade selber meinst, dieses Bewusstsein dafür nicht da ist, weil die Strukturen dafür fehlen, so, also in der Politik und in der Wirtschaft. Und das ist halt einfach so, das dann manchmal fängt halt so ein bisschen an, so Traummalerei zu werden. Und ich wünschte, ich hätte irgendwie einen coolen Vorschlag oder sowas oder eine realistische Einschätzung oder Idee, wie man das Ganze angehen könnte, aber die fehlt mir leider komplett. Also da ist man so, da fühlt man sich halt so mittellos, weil ich eben meinte, so dass wir halt als Band mit 2 Touren im Jahr, die halt so, wenn es gut läuft, einen 450er Club voll machen, sich jetzt hinsetzen und eine CO2-Bilanz aufstellen, ist halt, wie ich eben meinte, so ein Tropfen auf den heißen Stein, so dass wir, wenn wir das machen, das Einzige, was wir so richtig hoffen können, ist, dass wir halt Leuten halt den Anreiz dazu geben, das selber zu machen, irgendwie hoffen, dass das, was wir sagen, irgendwie von Leuten gehört wird und gelebt wird und halt irgendwie so einen Stein vielleicht so ein bisschen ins Rollen bringt, aber so, dass wenn nur wir das tun, dann wird es nichts bringen, so es muss irgendwie aufgenommen werden und vervielfältigt werden. Und vor allem auch weitergedacht werden.
Und auch wie du ja selbst eben meintest, es ist halt auch ein bisschen eine Budgetfrage. Und wenn eine Band wie Coldplay natürlich nochmal andere Möglichkeiten hat als eine Band wie wir, ist auch irgendwie klar. Und deswegen ist es mit den Gagen auch manchmal ein bisschen, oder ist diese ganze Aktion, dann macht es dann so ein bisschen schwer, weil man bestimmt Ideen hätte oder Sachen machen würde, wenn ein Budget da wäre. Oder wie ich eben meinte, so mit einer Riesen-Fahrradcrew irgendwie von Show zu Show fahren. Aber das ist natürlich dann auch ein riesiger logistischer Aufwand irgendwie und organisatorischer Aufwand. Und wenn die Gagen eben so bezahlt werden, dass man erstmal alle Leute seine Crew mitbezahlt und die Busse bezahlt und dann ein Hotel oder sonst irgendwas oder wo man übernachtet noch bezahlt, dann bleibt eben sogar für die Musiker ja generell irgendwie wenig übrig und dann mit diesem Geld dann noch versuchen, eine Aktion, um diese Nachhaltigkeit zu verbessern, ins Leben zu rufen, ist, glaube ich, einfach eine riesengroße Hürde. Und wie Malte meinte, wenn da eine Band mit anfängt, dann fühlt es nicht so an, als würde sich was verändern. Das müsste dann eine große Bewegung geben. Und müsste, wie die anderen zwei auch eben gemeint haben, an anderen Stellen erstmal was gedreht werden,
viel, bevor man wirklich was tun kann, glaube ich. Aber deswegen, ich meine, die Aktion war jetzt erstmal gedacht, um sich eben so einen Blick dafür zu schaffen, erstmal um auch irgendwie mit Zahlen um die Ecke zu kommen, um das Thema auch so ein bisschen wach zu rufen, vielleicht auch, weil auch bestimmt viele BesucherInnen sich das nicht oder das nicht auf dem Schirm haben, was das für Riesenzahlen sind. Genau, und eben in Austausch zu gehen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter erster Schritt, aber es ist natürlich noch Millionen Sachen, die man machen müsste oder die gemacht werden sollten.
Ja, da würde ich auch kurz anknüpfen beim Jojo, was er gesagt hat. Also allein dieser Aufwand für diese ganze Treibhausgasbilanzierung, also es hat mich ja insgesamt, ich habe ein halbes Jahr diese Masterarbeit geschrieben, das war im Rahmen von einer Studie. Allein diese ganzen Standards zu formulieren, die Systemgrenzen zu ziehen, weil es da eben noch nichts gab, da gab es keine Leitfaden, an denen ich mich orientieren konnte. Dieses ganze Know-how, was ich mir aneignen musste, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die ganze Erfassung, auch nachher die Bilanzierung. Also klar kann man eine CO2-Bilanz auch selbst erstellen, aber allein das kostet extrem viel Zeit, weil man erstmal recherchieren muss, welche Emissionsfaktor man für die Daten verwenden muss. Und allein da dann später eine Agentur zu finden, die das für einen macht, kostet ja wieder Geld. Und das alles hat extrem viele Ressourcen gebunden. Das heißt, Bands bräuchten eigentlich eine Person, die sich damit auskennt und dann eben auch, wie Jürgen sagt, ein Budget dafür, sowas auch umsetzen zu können. Und in der Größe, und ich glaube, so geht es auch vielen anderen Bands, hat man gar nicht die Möglichkeiten. Man hat das Personal nicht, also man hat gar nicht eine Person, die sagt, hey, wir machen jetzt mal das Thema Nachhaltigkeit, weil es funktioniert so und so. Und es fehlt auch das Geld, weil man, wie Jojo sagt, man ist froh, dass man seine Crew bezahlen kann. Genau, und das war auch eben so eins der Haupterkenntnisse meiner Masterarbeit, dass ich da noch sehr viel tun muss und dass es auch schön wäre, dass es da ein niederschwelliges Angebot oder Förderung gäbe auch oder Weiterbildung für Bands, die sich dafür interessieren, dass man eben überhaupt die Möglichkeit hat, sowas umzusetzen. Und wie die Jungs eben meinten, es ging jetzt mit dieser Aktion auch erstmal darum, das alles zu messbar zu machen und zu sagen, okay, so sieht's aus bei uns und so würden wir jetzt weitermachen. Einfach so als Anreiz für andere, um eben auch Bewegung da reinzubringen.
Danke. Das ist unglaublich wichtig, was ihr alle drei gerade gesagt habt. Also ich komme ja auch, also ich bin ja auch in der Wissenschaft, ich arbeite an der TU Chemnitz und es fällt halt immer wieder auf, dass sozusagen für die Dinge, die wichtig wären, sich mal anzugucken, also gerade was eben in diesem Kulturaspekt ist, dass dafür einfach Geld fehlt. Also ich weiß nicht, wie viele ehrenamtliche Studien ich die letzten Jahre gemacht habe, einfach weil kein Geld da war. Es war aber wichtig, sich damit intensiv auseinanderzusetzen und irgendwas in der Hand zu haben, um drüber sprechen zu können. Und also ich finde das, ja, also es ist ein ganz wichtiges Thema. Und wie ihr das halt gesagt habt, auch der Austausch darüber ist wichtig, ne? Dass eben auch auf den, also dass die Bands miteinander ins Gespräch kommen, dass zum Beispiel auch auf Konferenzen, auf Tagungen im Musikbereich darüber mehr gesprochen wird, dass es Panels dazu gibt, wie sich eben so Standards vielleicht auch bilden können, ne? Also, weil Standards können sich ja nur über eine Verdichtung von Einzelfällen bilden. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unrealistisch ist, aber ich glaube, es ist ein langer Weg, der da noch vor uns liegt. Leider.
Aber es ist auch im Aufbruch, Gott sei Dank. Es gibt ja so Vereine wie Music Declares Emergency Germany, die setzen sich explizit für die Musikschaffende ein. Dann gibt es The Change in C, die unterstützen eben auch Musikschaffende bei der Erstellung von Klimaschutzbilanzen. Die Rock City Hamburg, die haben jetzt einen Leitfaden erstellt für Green Tourings. Genau, also es gibt schon ganz, ganz viele sehr, sehr, sehr aktive Akteure. Ich finde, es muss noch ein bisschen lauter werden und man muss noch ein bisschen mehr zusammenrutschen und ein bisschen mehr Austausch schaffen. Und deswegen hatten wir uns auch dazu entschieden, das auch ganz transparent zu veröffentlichen, dass man eben sagt, hey, so sieht's bei uns aus. Wie sieht's bei euch aus? Was macht ihr so? Lass doch mal quatschen. Und das war eigentlich auch so ein bisschen die Idee von dem Projekt.
Dann habe ich noch so ein paar abschließende Fragen an euch, nämlich was nehmt ihr euch denn für die nächste Tour mit, ganz konkret aus dem, was ihr da entdeckt habt?
Viele Sachen, also viele positive und auch negative Sachen irgendwie, also generell das im Kopf zu haben, finde ich, macht schon was irgendwie, wenn man irgendwie auf Tour fährt und hat viel Spaß und ist auch viel anstrengend, aber man denkt eben an ganz tausend viele andere Sachen und wenn dann am Ende dieses Ergebnis rauskommt, das ist so, dass man sich denkt, oh krass,
das denkt man einfach nicht in dem Moment. Oder in dem Moment ist man sich nicht bewusst, was man da eigentlich alles so produziert. Und genau, das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Aber auch, wie gesagt, was Positives, dass es wirklich Leute gibt, die das auf dem Schirm haben. Und auch, wenn man das irgendwie kommuniziert, dass da Leute sind, die Bock haben, dabei mitzumachen. Ob es jetzt so eine Auswertungssache ist, wie das mit den Zetteln, wo sich jeder eintragen kann, oder ob es im Vorfeld schon ist, dass die sagen, ey, wie können wir uns irgendwie zusammenschließen, um zusammenzufahren. Natürlich Hammer, wenn dafür unser Discord-Channel genutzt wird, aber auch Hammer, wenn es einfach so passiert. Und ich glaube, dass ich mich bei der nächsten Tour jetzt im Oktober bestimmt das mehr im Kopf und im Auge behalten werde und auch mit Leuten irgendwie mal sprechen werde dann vor Ort mit Leuten, die uns besuchen kommen und einfach zu fragen, wie das Thema so sich auf sie ausgewirkt hat, was sie so dazu denken und was sie jetzt heute gemacht haben. Genau, und dann werden wir, glaube ich, innerhalb der Band mit Kim zusammen uns noch ein paar Ideen überlegen oder Strategien überlegen, wie wir das bisschen, unsere Zahl ein bisschen geringer halten können. Ja, aber ich finde dieses Bewusstmachen und was man da eigentlich macht und was es bedeutet und wie viel so ein Abend mit Licht und Ton und Leuten drin kostet und sich auswirkt, das ist schon ja, crazy.
Ja, und auch sind wir eben schon angesprochen, halt die Tourplanung halt an sich, dass das Routing halt irgendwie halbwegs vernünftig ist. Dass wir weiterhin drauf achten, also das machen wir eigentlich eh schon immer und da kann man auch jede Band, die nicht am Touren ist, zu anhalten, dass man halt guckt, dass es Merch fair produziert ist, dass es kurze Lieferketten gibt. Green Rider, wie gesagt, die Hotels mit Nachhaltigkeitszertifikat, einfach guckt, dass man die Dinge, die man tut, halt einfach gut tut. Einfach die Sachen gut machen, denke ich.
Guter Tipp für alle, generell einfach, macht die Sachen gut, die ihr macht.
Ja, yes, macht's gut.
Ja. Und habt ihr da aus dem Ganzen jetzt auch was für euch privat mitgenommen? Hat das irgendwas, also sozusagen eine Auswirkung auf euer Privatleben, auf euren Aktionsraum im Privaten?
Ich glaube da, was zumindest so Transport angeht, schauen wir tatsächlich immer, dass wir schauen, dass wir möglichst neutral anreisen, beziehungsweise wir wohnen halt alle in Städten, wir nutzen eh ganz viele öffentliche Verkehrsmittel. Wenn wir als Band irgendwo hin müssen, gucken wir, dass wir uns irgendwo treffen und dann zusammen als Fahrgemeinschaft fahren. Und das kann man sich natürlich auch irgendwie in den Alltag übersetzen, wenn es jetzt um Ernährung geht, ob es jetzt um eine vegane Ernährung geht oder darum geht, irgendwie kurze Strecken zu laufen oder längere Strecken nicht mit Autos, sondern mit Öffentlichen zu fahren oder zusammenzufahren. Ich glaube, das ist eh schon was jeder von uns in seinem Alltag mehr oder weniger integriert hat. Ich glaube, dass diese Aktion ist auf jeden Fall nochmal dafür da, alles nochmal wachzurütteln und auch nochmal ernster zu nehmen irgendwie. Und genau, sich halt so in kleinen Schritten eben Gedanken zu machen, was eben beim Essen irgendwie anfängt oder darum, ob man da jetzt wirklich hinfahren muss oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt, sowas. Ja.
Wir haben jetzt ganz viel über Touren gesprochen. Wann seid ihr denn wieder unterwegs?
Im Oktober, 3. Oktober geht's los. Da sind wir zusammen mit den Kumpels vom Kind kaputt. Machen wir eine Co-Headliner-Tour. Ich weiß gar nicht, ich glaube 8 Dates sind's. Genau, 3. Oktober geht's Stuttgart-Stuttgart. Es gibt noch Tickets. Wenn ihr vorbeikommen wollt, dann macht das gerne.
Kommt immer vorbei.
Okay, und cool. Wer euch im Sommer auf einem Festival sehen möchte, gibt es Festivals, auf die ihr euch besonders freut, die ihr spielt?
Ja, wir spielen ich glaube in 2 Wochen ist das. Ist auf dem Farewell Youth Festival. Da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil da viele Bands spielen, die ich sehr, sehr mag. Viele befreundete Bands auch. Die Kumpels von Shoreline spielen da auf jeden Fall. Ich glaube, wir spielen am selben Abend wie Birds in Row. Das ist cool. Die Feater verpassen wir leider um einen Tag. Aber ansonsten wird das, glaube ich, ein sehr cooles Festival. Dann freuen wir uns auf zwei nette Support-Shows, wo wir Opener machen dürfen. Einmal für Landmarks, Paleface und Stray from the Path und dann einmal für Normandie und Data. Ja, das ist jetzt auch ganz bald, das wird ziemlich cool. Und dann sind wir im Oktober noch auf dem Gränischen Open Air in der Schweiz. Und ich glaube, das war's so, was die Festival-Saison angeht. Ja.
Das klingt sehr spannend. Und ich glaube, da haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer ganz viele Möglichkeiten, euch irgendwo mal live zu erhaschen und sich mal ein Bild von eurer schönen Musik zu machen. Ich danke euch ganz sehr für eure Zeit, für eure Offenheit, für unseren Austausch, den wir hatten. Ich denke, es ist klar geworden, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend ist, dass es kein Trend sein darf, sondern dass es eine absolute Notwendigkeit ist, sich über Nachhaltigkeit, über ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit in der Musikwirtschaft, in der Live-Musikbranche Gedanken zu machen. Es ist sozusagen auf jeden Fall eine Einladung, sich neuen Ideen hinzuwenden, wilde Ideen zu spinnen, glaube ich, mehr Verantwortung zu übernehmen und halt vor allem in den Austausch zu gehen. Und Sperling gemeinsam mit Kim haben ganz eindeutig gezeigt, sozusagen, dass man Haltung nicht nur durch Worte transportiert, sondern ganz klar auch mit Entscheidungen unterlegen darf. In diesem Sinne, mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich habe euch durch diesen Pit geführt und denkt bitte immer daran, die lauteste Stimme ist nichts ohne Haltung. Jede Reise beginnt auch eine Konzertreise mit einer Planung, bevor man am Bestimmungsort ankommt. Ich hoffe, das Thema hat euch abgeholt. Lasst es uns gern wissen. Ihr könnt auch an podcast@medl.de schreiben für Anregungen, Feedback und Austausch. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut.